Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, das, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen bewegt. Wir sprechen heute über Arbeitslust statt Frust. Und dazu habe ich mir einen wahren Experten eingeladen, nämlich bei mir zu Gast ist heute Jonas Höhn. Jonas ist Gründer der Detox Rebels, Host des gleichnamigen Podcasts und Autor des Buches, ich halte es hier in die Kamera für alle, die per Video dabei sind, Arbeitslust statt Frust. Er hat sich damit beschäftigt, an welchen Stellschrauben wir drehen können, um eine Arbeitsumgebung zu schaffen, wo wir uns gesehen und gehört fühlen, wo wir auch das Gefühl haben, wirklich etwas bewegen zu können, wo wir als Team zusammenhalten und gemeinsam auch nachhaltig die Performance stärken, somit eine Win-Win-Win-Situation für Mitarbeitende, Führungskräfte, fürs Unternehmen, für Unternehmer und Unternehmerinnen. Also lasst uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Jonas.
Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dich mal nach all den Jahren wieder zu sehen. Ist ja wirklich sehr, sehr lang her.
Ja, voll. Ich glaube, es war 2017 oder so, als wir uns kennengelernt haben, bei einem richtig coolen Event der Detox Rebels. Ihr wart da in München bei Mercedes in einem Autohaus und habt hier rund um körperliche, mentale, emotionale Fitness ein ganz, ganz tolles Event auf die Beine gestellt. Und mein erster Mentor überhaupt, den ich hatte, Christian Putscher, kam aus Österreich angereist, weil er hat ja mit euch auch viel gemacht. Und er hat mir von euch erzählt und hat gesagt, Juliana, das musst du dir anschauen. Ja, und es war ein richtig, richtig tolles Event, kann ich sagen.
Ja, so haben wir uns kennengelernt, Jahre bevor Corona. Ja, und jetzt sehen wir uns hier digital wieder. Schön.
Genau, und in diesen letzten Jahren ist ja ganz, ganz viel passiert. Du hast dich ganz, ganz viel auch mit den Bedürfnissen von Unternehmen, von Mitarbeitern, von Mitarbeiterinnen, von Führungskräften beschäftigt. Hast deinen Podcast, bist in Firmen, bist vor Ort, stehst dort auf der Bühne mit Keynotes und hast dein Buch geschrieben. Was hat dich dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben?
Gut, das Buch habe ich ja angefangen 2023 und zu der Zeit fand ich die Diskussion in der Öffentlichkeit, die fand ich nicht zielführend, weil es ist immer noch so ein bisschen die Diskussion, es hat ein bisschen abgeflacht, dass eben Arbeit grundsätzlich krank macht. Also es war so ein bisschen der Tenor, Arbeit macht krank, wir müssen alle weniger arbeiten. Es war der Ruf nach dieser Vier-Tage-Woche sehr, sehr, sehr groß bei den Menschen. Und wenn man sich mit den Zahlen beschäftigt, mit der Forschung, mit der Wissenschaft, es liegt ja nicht an der Arbeit selbst, dass es eben den Menschen momentan nicht gut geht, sondern an den Rahmenbedingungen, wie wir eben arbeiten. Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass in Talksendungen überall so dieser Tenor war, Arbeit macht krank, wir müssen alle weniger arbeiten. Und da wurde so ein bisschen vergessen, dass Arbeit ja uns auch ganz viel gibt, ne? Also es kann einen Menschen krank machen, aber es kann eben auch ganz viele Menschen stärken und das Wohlbefinden steigern. Und deswegen fand ich, die Diskussion ging so ein bisschen in die falsche Richtung und wollte dann mit diesem Buch eben zeigen, dass wir wieder mehr Lust auf dieses Arbeiten brauchen und dass wir diese Lust bei Menschen nur erzeugen können, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen haben. Klar, es liegt immer ein bisschen was am Menschen selbst, aber das habe ich so in den letzten Jahren gemerkt und deswegen mich auch immer weiterentwickelt und auch ein bisschen verändert, weil ganz am Anfang dachte ich, okay, wir müssen nur den Menschen adressieren. Also was kann der Mensch anders machen? Weil ich so dachte, okay, wenn wir uns gesünder ernähren, besser schlafen, besser mit Stress umgehen können, dann werden wir alle auch zufriedener, glücklicher und gesünder. Aber dann habe ich schnell durch die Zusammenarbeit mit den Unternehmen auch gemerkt, nur den Einzelnen zu adressieren, das bringt doch nicht so viel, sondern es braucht auch etwas im System, also in den Unternehmen. Da muss sich vieles verändern, also so beides. Und das war dann so ein bisschen der Anlass, das Buch zu schreiben, um zu zeigen, hey, wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, dass eben Menschen wieder mehr Lust auf Arbeit haben, als es in den letzten Jahren so war, genau.
Ja, ich finde das Tolle an deinem Buch ja, dass du auch so nach jedem Kapitel auch so Quick Wins hast, wo du aber immer sagst, okay, Quick Wins, was können Unternehmen tun, was kann die Organisation tun, um dieses Thema einfach ja zu optimieren oder hier einfach mehr Arbeitslust zu schaffen? Was können Führungskräfte tun und was kann jeder Einzelne und jede Einzelne tun? Das heißt, du hast dich damals, du hast diese Diskussion mitverfolgt, was angeblich das Problem ist, und du hast dich auf die Suche nach der Lösung gemacht, nach der ganzheitlichen. Was braucht es jetzt? Ich weiß, das ist jetzt eine große Frage, aber was braucht es, um die Arbeitslust zu entfachen und zu fördern?
Ist natürlich jetzt schwierig, das so irgendwie auf einen Satz runterzubringen, weil es eben ganz viele Faktoren sind und natürlich auch für jeden Menschen auch in stückweise ein bisschen anders ist. Aber wenn wir uns die Forschung angucken, wenn wir uns die Studienlage angucken, die Psychologie, sind es eigentlich drei Grundbedürfnisse, die jeder hat. Und das ist das Bedürfnis nach Autonomie, Bedürfnis nach Verbundenheit und das Bedürfnis nach Kompetenz. Was bedeutet das? Bedürfnis nach Kompetenz bedeutet, dass wir eben unsere Stärken einbringen können. Also die Stärkenorientierung, dass wir eben Menschen dort einsetzen, wo sie eben auch gut sind und auch die Stärken fördern. Und dass sie nicht weder überfordert noch unterfordert sind, weil das haben wir oft, dass Menschen einfach entweder unterfordert sind, dann wird es ihnen schnell langweilig, oder eben auch überfordert sind und dann gar nicht in die Handlung kommen. Bedürfnis nach Verbundenheit ist, dass wir uns zugehörig fühlen zum Team, zur Organisation, zu den Kollegen, zu den Kolleginnen, was momentan leider ja, was Gallup, das amerikanische Beratungsunternehmen und Marktforschungsinstitut, immer zeigt, wo die Zahlen ja jetzt deutlich runtergehen, dass Menschen sich eben nicht mehr verbunden fühlen mit den Unternehmen, mit den Kollegen und Kolleginnen. Und das letzte Bedürfnis nach Autonomie, auch das kommt meines Erachtens viel zu kurz in Unternehmen, also dass die mitgestalten können. Natürlich kann nicht jeder Mitarbeiter alles entscheiden im Unternehmen, ist ja völlig klar. Wir haben in vielen Unternehmen noch Hierarchien und das ist auch gut so, denn wenn keine Hierarchien da sind, bilden sich trotzdem sogenannte Schattenhierarchien. Also es ist, ne, also ich finde, der Ruf nach keine Hierarchien, das funktioniert eben so nicht in der Praxis. Aber jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann ja in seinem kleinen Umkreis selbst Entscheidungen treffen. Fängt ja damit an, wann und wie arbeite ich, dass man da eben den Mitarbeitenden gewisse Freiräume und Flexibilität gibt, man denen das Gefühl gibt, man hört sie, sie können mitentscheiden, aber am Ende trifft natürlich die Führungskraft am Ende die finale Entscheidung. Aber zumindest fragt man die Mitarbeitenden vorher, was ist denn deine Meinung, was ist deine Erfahrung? Weil oft entscheiden Führungskräfte über eine Sache, über die sie gar nicht richtig wissen, sondern der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die hat ja das meiste Wissen darüber und fragt sich dann manchmal, warum entscheidet eigentlich die Führungskraft so? Und da, glaube ich, braucht es mehr Bedarf. Also Bedürfnis nach Verbundenheit, Kompetenz und Autonomie. Wenn die befriedigt sind, dann sind wir ein großes Stück weiter. Genau.
Du hast mir hier schon zwei Stichwörter gegeben. Das eine war eben Autonomie, dass ich auch ein bisschen selbstbestimmt handeln kann. Da hast du in deinem Buch auch ein Kapitel geschrieben, das heißt, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Irgendwie so hast du es genannt. Und da hast du gesagt, es ist wünschenswert, mit zum Beispiel, wenn die Führungskraft sagt, was das Ziel ist, also dieses ergebnisorientierte Arbeiten, und die Mitarbeitenden entscheiden können, wie. Also du hast da auch so ein Beispiel gebracht, du kannst uns jetzt gern dann genauer darüber erzählen, dass zum Beispiel die Führungskraft sagt, okay, ich möchte gerne in 6 Wochen dieses Ergebnis haben, und wie die Mitarbeitenden dann dorthin kommen, soll auch zu großem Anteil in ihrer Hand liegen. Ich glaube, du kannst das sicher noch besser erklären.
Genau, also der Impuls kam von Markus Diekmann, der ist Ex-CEO von Rose Bikes. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Sportler unter deinen Zuhörern und Zuhörerinnen sind, aber die meisten Triathleten oder die Radprofis haben ja doch ein Fahrrad von Rose Bikes. Und er hat mich da auf diesen Pfad gebracht, weil er hat immer gesagt, dass er so geführt hat, dass eben gesagt worden ist, was soll denn überhaupt erreicht werden? Was soll erzielt werden? Und dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann aber über das Wie entscheiden kann. Also geht es links rum, geht es rechts rum, macht es heute 8 Stunden, morgen 6 Stunden, heute 4 Stunden. Aber man Das Wichtigste ist natürlich, dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin erstmal zu vertrauen, dass die auch das Ergebnis erzielen kann. Und natürlich wäre es jetzt völlig utopisch zu sagen, okay, wir unterhalten uns erst wieder in einem Jahr darüber. Natürlich, wenn man so dann führt und so dann auch zusammenarbeitet, natürlich braucht es dann enge Feedback-Schleifen. Das heißt, Markus Diekmann hat es immer nach 6 Wochen dann gemacht. Also nach 6 Wochen wurde dann auch gesagt, hey, hast du das Ziel erreicht oder nicht? Und wenn das Ziel nicht erreicht worden ist oder das Ergebnis, dann muss man natürlich darüber sprechen. Und vorher, und das ist dann eben so die Selbstverantwortung eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin, wenn man natürlich nicht oder wenn man Fragen hat oder nicht weiterkommt, dass man natürlich dann das Gespräch mit der Führungskraft sucht und sagt, hey, ne, ich wollte jetzt das und das machen, aber ich habe da Fragen oder Probleme, weil dann ist ja die Führungskraft auch für einen da. Aber ich fand das irgendwie wichtig, so als Grundsatz zu sagen, natürlich muss irgendjemand die Rahmenbedingungen schaffen, die Leitplanken, wohin wollen wir, was hat auch Priorität. Also wir geben ja viele Workshops in Unternehmen und bei einem Unternehmen, da haben wir ein bisschen gesprochen und da gab es dann auf einmal 20 Prioritäten für das Team und ich dachte mir so, 20 Prioritäten, wie soll da der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin noch irgendwie klar denken können und wissen, was muss jetzt als erstes erledigt werden? Und ich finde, das ist so die Hauptaufgabe des Managements, der Führungskraft, klar dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin zu geben, was erwarten wir von dir? Ja, also das ist ja mal so die erschreckende Zahl, die ich ja von Gallup habe, dass jeder zweite Mitarbeiter nicht weiß, weltweit, was von einem auf der Arbeit verlangt wird oder erwartet wird. Und das erzeugt natürlich dann ganz viel Frust, wenn ich nicht weiß, wonach werde ich bewertet, was möchte eigentlich mein Unternehmen, was hat hier eigentlich Priorität. Und deswegen finde ich das so, so, so wichtig, gerade als Führungskraft oder im Management, dass wir vorgeben, was soll erreicht werden, bis wann und dann aber das Vertrauen zu haben und zu sagen, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die wissen schon selbst, was der beste Weg ist, um das Ziel zu erreichen. Und da dann auch natürlich ein bisschen loszulassen, weil ich glaube, das fällt vielen Führungskräften schwer, dieses mal loszulassen und zu sagen, hey, ich bin dafür nicht verantwortlich, dafür habe ich meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiterinnen. Weil ganz viele Führungskräfte fühlen sich doch noch irgendwie verantwortlich, micromanagen da so ganz viel und wollen doch operativ tätig sein. Aber am Ende geht es ja darum, das die Mitarbeitende zu führen und nicht noch operativ stark tätig zu sein.
Ja, so spannend. Und du hast ja auch noch vorhin erwähnt, ein paar so Stichworte wie wann und wie die Mitarbeiter arbeiten. Dazu hast du in deinem Buch auch das Thema biologischer Rhythmus erwähnt. Fand ich sehr, sehr spannend. Du sprichst da von Tauben, von Lerchen, vom Spättyp. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, also grundsätzlich gibt es halt eben drei Typen. Es gibt die Lerchen, die Eulen und sozusagen die Tauben. Und die Tauben sind so alles mittendrin, also alles dazwischen. Ne? Die Lerchen sind sehr die Extreme, die also sehr früh aufstehen und sehr morgendlich ihr Hoch haben. Die Eulen, das andere Extrem, die eben abends ihr Hoch haben, ihr Produktivitätshoch. Und die Tauben sind dazwischen. Und man muss dazu sagen, 70% der Menschen sind eben Tauben. Also die meisten Menschen sind irgendwas dazwischen. Und wir haben wirklich sehr wenige Extreme, die wirklich nur morgens produktiv sind oder eben nur abends. Und ich durfte mich mit vielen Schlafwissenschaftlern unterhalten und wenn man sich mit denen unterhält, ist es ja völlig, also da fragt man sich, warum organisieren wir das eigentlich so, dass eben Menschen gegen ihre Chronobiologie arbeiten, weil das Problem ist ja, dass wir Menschen grundsätzlich erstmal nichts dafür können. Also wir können nichts dafür, ob wir die Tauben sind, die Lerchen sind oder die Eulen sind. Das sind Gene, die werden uns so ein bisschen in die Wiege gelegt und die können wir auch gar nicht groß verändern. Und dann finde ich es halt schwierig, jemanden, der, sagen wir jetzt mal, viele der Kreativen, die sind dann immer so am Nachmittag, am Abend produktiv. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Also ich bin klar Lerche, ich bin immer so morgens, ist so mein Hoch. Aber ich habe eben auch viele Bekannte, die eben so abends so völlig aufblühen und dann ihr Hoch haben. Und dann finde ich es natürlich schwierig, den Menschen irgendwie vorzugeben, dass die um 9 Uhr morgens in einem Meeting dann schon brainstormen sollen, obwohl das ja gegen ihre Biologie spricht. Und wenn man sich eben mit diesen Schlafwissenschaftlern unterhält, entstehen ganz viele große Probleme, dass wir gegen unseren Körper arbeiten. Und natürlich können wir jetzt nicht den Menschen sagen, arbeitet alle so, wie ihr wollt, ja, weil das wird auch nicht klappen. Aber was ich als guten Tipp fand, war eben, wenn wir eben Meetings anberaumen oder Termine, warum müssen das immer die Randtermine sein? Also warum muss es immer 9 Uhr morgens sein oder 10 Uhr morgens oder eben um 17 Uhr oder 18 Uhr am Nachmittag? Also wenn wir doch im Team verschiedene Chronotypen eben haben, dass wir dann versuchen, Termine zu organisieren, die eben in Anführungsstrichen so ein bisschen in der Mitte liegen. Also für den einen dann in Anführungsstrichen eher so am Ende, aber für den anderen am Anfang. Aber dass wir da so Überschneidungen haben und nicht eben an diesen Randterminen arbeiten und eben die Flexibilität dann geben und sagen, hey, wenn du eher am Abend aktiv bist, ist doch völlig in Ordnung, wenn du dann morgens oder mittags 2 Stunden nichts machst und dafür dann aber eben am Abend. Ich finde, dafür sind wir heutzutage durch die ganze Digitalisierung so weit, dass wir das ermöglichen können. Natürlich nur in den Berufen, wo es möglich ist. Jetzt in der Bäckerei wird es schwierig zu sein, zu sagen, hey, wenn ihr alle nur am Abend produktiv seid, dann schließen wir die Bäckerei morgens. Das wird eben auch nicht funktionieren. Aber ich hatte ja in meinem Buch auch die Pflegeklinik aus München ja zitiert, die es sogar geschafft haben. Und ich finde, wenn es eine Pflegeklinik irgendwie geschafft hat. Also was haben die gemacht? Man kann heutzutage relativ einfach den Chronotypen von Menschen bestimmen. Man kann Bluttests machen, man kann Haartests machen, man kann auch einen Fragebogen ausfüllen online. Der ist ja nicht ganz so wissenschaftlich, aber der ist schon sehr genau. Wer es ganz genau haben möchte, muss eben so einen Haartest machen oder so einen Bluttest, der dann eben bezahlt werden muss. Das haben die allen Mitarbeitenden freiwillig und kostengünstig angeboten. Also das konnten die umsonst machen. Und dann haben sie versucht, weil es ist ja immer nur ein Versuch, aber sie haben es meistens geschafft, dass dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach ihrem Chronotyp dann eingesetzt werden in der Pflegeklinik. Und wenn man mit den Mitarbeitenden gesprochen hat, hat man richtig gemerkt, was das bei denen gemacht hat. Dass das halt wirklich, dass die jetzt ohne Wecker aufstehen können, dass die mehr Lust und mehr Zufriedenheit auf der Arbeit haben und eben besser arbeiten können. Und das ist eben so, wo ich mir die Frage stelle, warum schaffen wir es in anderen Unternehmen nicht, erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eben diese Chronobiologie gibt? Es gibt verschiedene Chronotypen und dass wir versuchen im Alltag das zu berücksichtigen, dass wir einen Menschen nicht dazu zwingen, am Morgen kreativ und produktiv zu sein, wenn es eben gegen seinen Körper irgendwie spricht. Und das war so erhellend für mich, diese Gespräche, weil ich so dachte, da liegt so viel Kraft und so viel Potenzial, was wir alle, glaube ich, noch gar nicht nutzen, weil auch wir selbst oft gar nicht wissen, welcher Chronotyp sind wir eigentlich, und dementsprechend auch die Agenda planen. Also das vielleicht, weil dein Podcast soll ja auch sehr alltagstauglich sein, also wenn wir im Team sind, dass wir natürlich versuchen, diese Termine, wie gesagt, in der Mitte zu legen. Wenn das nicht möglich ist, aber für sich selbst zu entscheiden, die wichtigste Aufgabe oder die mit dem wichtigsten Ergebnis oder mit der höchsten Priorität, dass wir das in einem Zeitrahmen bearbeiten, wo wir im hoch sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Podcasts aufnehme, die dann nicht erst um 20 Uhr abends jetzt bei mir aufzunehmen, weil ich da weiß, da bin ich eben nicht voll bei Sinnen und voll produktiv, sondern dass ich sage, okay, der Podcast ist jetzt eben wichtig und deswegen nehmen wir den jetzt vormittags auf. Ja, oder meine Kreativsessions, dass ich weiß, wann kann ich ganz gut abarbeiten, einfach E-Mails schreiben, und wann brauche ich richtig meine Kreativität, das in seinen Alltag einzuplanen und nicht einfach von anderen geplant zu werden, sondern selbst zu sagen, wann ist mein Hoch und da dann die wichtigsten Aufgaben zu machen.
Also es geht auch darum, dass man sich selber mal gut kennenlernt. Ich glaube, wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, ich habe noch keinen Haartest oder Bluttest gemacht, aber ich glaube, ich bin auch eine Lerche. Ich habe heute Morgen schon Sport gemacht. Wir beide nehmen jetzt den Podcast um 10 Uhr auf. Entspricht sozusagen unserem Typen. Und ich schaue auch, dass ich so Tätigkeiten, die nicht so viel Aufmerksamkeit brauchen, eher am Nachmittag lege und wirklich diese ganz, ganz wichtigen Sessions oder diese Deep Work Phasen, diese kreativen Sessions einfach am Vormittag habe. Ja,
Mittags, ganz wichtig noch, ja, als Ergänzung, weil du hast ja auch viele Coaches, hast du ja gesagt, in deiner Hörerschaft. Gerade was Sport angeht, manchmal habe ich so das Gefühl, wir zwingen die Mitarbeitenden oder die Menschen irgendwie so morgens aktiv zu sein und Sport zu machen. Und das ist halt total hinderlich, wenn halt eh schon ein Mensch relativ schwierig aus dem Bett kommt, dem dann eher zu sagen, dann mach doch abends eben Sport, weil er da eben noch mehr Energie hat und auch mehr Lust hat, als jemanden zu quälen, morgens aus dem Bett zu kommen und dann seine Sporteinheit zu machen. Also das finde ich so, ne, wenn dann immer alle sagen, ihr müsst morgens vor der Arbeit Sport machen. Für manche wie für uns ist es ein Segen und wir lieben es, aber eben für andere ist es ein ganz, ganz großes Problem. Und was wir noch in unserer Gesellschaft und gerade in Familien und im Umkreis auch machen, dass wir eben nicht Menschen verurteilen, die erst später in den Tag starten. Die sind weder faul, die sind noch auch nicht dümmer als die anderen Menschen, weil das ist immer oft so, ne? Die morgens immer aktiv sind und die Ersten sind, da denkt man immer, das sind die Fleißigen, das sind die schlauen Menschen irgendwie. Aber das ist eben nur ein Bruchteil der Gesellschaft und dass wir da ein bisschen offener werden und nicht jemanden verurteilen, nur weil der später den Tag startet. Der ist genauso produktiv, genauso leistungsfähig wie einer, der schon um 6 Uhr morgens wach ist und am Arbeitsplatz sitzt oder schon Sport macht. Das ist mir noch ganz, ganz wichtig, dass wir diese Menschen, weil das oft noch passiert, nicht eben verurteilen, nur weil sie später aufstehen.
Ja, in deinem Buch hast du ja auch geschrieben, dass Menschen dann auch automatisch von anderen eher als leistungsschwächer eingestuft werden. Hast auch ein Beispiel vom Sport, von Sportveranstaltungen gebracht, aber auch von Jugendlichen. Ich musste irgendwie schmunzeln, weil ich dachte, meine Jungs, ja, die sind auch eher, ich glaube, die sind auch in der Früh einfach träger, aber das Hoch kommt dann einfach erst später. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, das ist die Jugend allgemein oder ist dort auch schon diese Typenausprägung, die da durchschlägt, aber ist ja auch so bei der Schule, die fängt bei uns in Österreich um 7:45 an, kurz vor 8 Uhr. Und ich denke mir auch immer, ich glaube, es wäre schon viel besser, wenn das ein bisschen später starten würde.
Ja. Also da Till Rönneberg ist dieser Schlafwissenschaftler, der sich sehr stark damit beschäftigt hat, der auch diesen Begriff Taube auch geprägt hat, auch den Begriff Social Jetlag ist ganz spannend für deine Zuhörerschaft vielleicht mal darüber zu erfahren, weil es halt wie so eine Art Jetlag für unseren Körper ist, wenn wir gegen unseren Körper arbeiten und aufstehen. Und er setzt sich ja auch dafür ein, dass eben die Schulen eine Stunde später anfangen sollen, weil eben gerade Jugendliche, also Kinder, die zu Jugendlichen werden, da eben dieser Shift passiert, dass die eher später in den Tag starten und dass das völlig normal ist. Und diese Studien haben ja eben gezeigt, dass Kinder, die sozusagen eher Typ Taube, also spät am Tag oder Eule sind, dass wenn die Klassenarbeit eine Stunde später geschrieben wird oder Sporttests eben eine Stunde später stattfinden, dass die viel leistungsfähiger sind. Ne? Und das einfach nur die Kinder auch nicht zu verurteilen, sondern sich da wirklich mal mit beschäftigen. Und ich glaube, wir brauchen in der heutigen Zeit eben mehr Individualität. Wir haben diese Individualität schon überall, was Konsumentscheidungen angeht, was Werbung angeht, was Marketing geht. Alles ist so auf diese eine Person irgendwie zugeschnitten. Und ich denke mir so, das müssen wir jetzt auch mal so langsam in der Arbeitswelt umsetzen, dass wir eben auf jeden Einzelnen Rücksicht nehmen können, da wo es eben geht. Ne? Also genau.
Genau. Und es geht ja auch nicht überall. Und du hast ja auch hier praktische Tipps in deinem Buch zum Thema Energielevel. Und das matcht ganz gut, weil ich werde auch zum Thema Energiemanagement in Firmen geholt, zum Thema Selbstführung. Was kann man tun? Du hast auch den Schlaf schon ein bisschen angesprochen. Ich möchte dir drei Stichworte geben. Du hast eben im Buch den Social Jetlag eben erwähnt und dann aber auch gesagt, okay, drei Tipps, wie du dein Energielevel auch erhöhen kannst. Ein Schlagwort war Sonne, ein Schlagwort war ist dich wach und eines eben Schlaf. Kannst du uns hier drei Tipps von dir mitgeben?
Sehr gerne. Das ist immer mir so ganz wichtig. Die Tipps kommen nicht von mir, sondern sind ja natürlich aus der Forschung, aus den Studien, die ich einfach nur zusammen trage. Das heißt, es gibt ganz viele schlaue Menschen da draußen, die eben diese Tipps aufstellen und eben diese Erkenntnisse vermitteln. Und ich versuche, die dann überall aufzusaugen und zusammenzubringen. Und der erste, auch der kommt von Till Rönneberg, weil das eben eine tolle Studie gezeigt hat mit Menschen, die campen waren, dass eben Tageslicht ganz, ganz wichtig für unseren Körper, für unsere Zellen sind. Denn es gibt so eine Gehirnregion, die sitzt so zwischen unseren Augen, so relativ nah hinter der Stirn. Und die ist so der Dirigent unserer Zellen. Und wenn unsere Augen viel, viel Licht aufnehmen, zeigt das eben dieser Gehirnregion, okay, es ist Tag. Ne? Wir wollen aktiv sein, die Zellen sind aktiv und wenn die Augen eben wenig Licht abbekommen und das an die Gehirnregion vermitteln, dann ist eben werden die Zellen auf den Schlaf vorbereitet. Und deswegen ist es so immens wichtig und eigentlich auch so leicht, relativ früh ganz viel Tageslicht zu bekommen, um eben dem Körper zu zeigen, hey, es ist Tageslicht und du kannst Cortisol produzieren. Denn dieses Tageslicht, das wurde gezeigt, 10 Minuten Sonne oder Tageslicht, hat eben den Cortisolspiegel um 50% erhöht am Morgen. Und für viele hört sich Cortisol immer so negativ an, weil wir das ja mit Stress verbinden. Aber Cortisol hat eben auch ganz viel Positives, denn ohne Cortisol würden wir gar nicht aus dem Bett rauskommen. Wir würden einfach liegen bleiben, faulenzen und nichts machen. Also Cortisol brauchen wir gerade am Morgen, um eben überhaupt in die Gänge zu bekommen. Das heißt, unser Wunsch ist, relativ früh den Cortisolspiegel so hoch wie möglich zu haben. Denn, das muss man auch wissen, Es braucht 12 bis 14 Stunden, bis Cortisol wieder abgebaut ist. Das heißt, wenn du relativ spät am Tag dein Cortisol-Maximum hast, wird auch Melatonin umso später produziert, weil erst Cortisol abgebaut werden muss, bevor Melatonin produziert wird. Das heißt, wenn du erst um 12 Uhr oder 13 Uhr dein Cortisol-Peak hast, kannst du rechnen, kannst du nicht um 8 Uhr, 9 Uhr ganz normal ins Bett gehen, weil eben du noch so viel Cortisol in deinem Körper hast. Das heißt, versuchen relativ früh am Morgen, wenn wir aufstehen, Fenster auf, Kopf raus und in den Himmel schauen, auf die Terrasse gehen, mit dem Hund eine Runde drehen oder eben einen kleinen Spaziergang zu machen. Das wird dein Energielevel morgens krass verändern. Wir beide haben vielleicht das Glück, weil wir ja morgens immer ins Gym gehen, ins Studio gehen, dass wir es dann automatisch haben. Aber wenn ich keinen Sport habe, ich versuche immer auf meine Terrasse zu gehen, dass zumindest morgens wir eben viel Tageslicht bekommen. Und was wir noch dann über den Tag machen können, das zeigen halt die ganzen Studien und Experimente rund um Glukosemanagement. Das ist ja so momentan so ein ganz neuer Trend, dass auch Nicht-Diabetiker ihren Blutzuckerspiegel messen. Und diese Studie, diese Experimente konnten eben zeigen, wenn du dich 10 Minuten nach dem Essen bewegst, dass du dann dein Nachmittagstief verhinderst. Das heißt, wenn du mittags irgendwas isst, versuche danach einfach in die Bewegung zu kommen und nicht direkt an den Arbeitsplatz wieder zurückzugehen oder irgendwo dich auf die Couch zu setzen, sondern versuche so schnell wie möglich quasi in die Bewegung zu kommen, um eben dieses Nachmittagstief zu verhindern. Weil das eben diese Studien zeigen konnten, dass der Blutzuckerspiegel dann nicht ganz so drastisch abnimmt, wenn man sich nach dem Essen noch 10 Minuten bewegt. Und das Letzte, was den Thema Schlaf eben angeht, ist die Devise, wir brauchen abends 90 Minuten Tiefschlaf. Und in diesem Tiefschlaf finden gewisse Prozesse statt, die nur in der Tiefschlafphase stattfinden. Das heißt, das Gehirn entgiftet, giftige Proteine werden also aus dem Körper rausgelassen, aus dem Gehirn. Das Immunsystem wird geboostert, aktiviert und Regenerationsprozesse finden nur in der Tiefschlafphase statt. In den anderen Schlafphasen eben nicht. Und was eben ganz viele Menschen machen, ist, sie schlafen zwar 8 Stunden, aber sie kommen nicht mehr in diesen Tiefschlaf rein. Das heißt, sie haben nur 20 Minuten oder 30 Minuten Tiefschlafphase. Und das ist dann eben das Ergebnis, dass ganz viele Menschen morgens gerädert oder erschöpft aufstehen, obwohl sie 8 Stunden geschlafen haben, weil sie eben nicht genug Tiefschlaf bekommen haben. Und es gibt verschiedene Gründe, verschiedene Faktoren, warum der Tiefschlaf nicht ausreichend bei Menschen existiert. Das kann Alkohol sein. Alkohol führt dazu, dass wir nicht in die Tiefschlafphase kommen. Wir können zwar leicht einschlafen, aber nicht in die Tiefschlafphase kommen. Und da sind wir wieder beim Thema Licht, dass eben digitale Screens und große Lichtquellen uns auch daran hindern, in diese Tiefschlafphase zu kommen. Und klar, diesen Hack haben wir schon mal alle gehört, glaube ich, dass wir Screens, also Handys, Tablets, Computer, Fernseher, dass wir die versuchen zu minimieren am Abend. Was aber mein größter Hack ist, durch Gespräche und dann auch durch Selbstversuche, ist, dass man das Badezimmerlicht, dass man das auslässt. Weil wenn wir uns abends abschminken oder Zähne putzen, machen wir oft das große Licht im Badezimmer an. Und das hat so viel Lux, so viel Lichtstärke, dass es eben wieder unserem Körper zeigt, hey, es ist Tag. Das heißt nicht, dass Zähneputzen macht dich wieder wach, sondern eben dieses helle, grelle Licht, was wir ja morgen brauchen, wenn es eben noch draußen dunkel ist. Und deswegen lasse ich immer so meine Badezimmertür jetzt so leicht offen oder so halb offen, lasse das Licht aus und mache das Flurlicht an und habe somit dann indirektes Licht und kann dadurch dann eben besser einschlafen. Also, dass wir da kurz vorm Schlaf eben drauf achten, dass wir große Lichtquellen und eben die Screens minimieren.
Sehr cooler Tipp. Und ich habe ja vorhin gesagt, so mein erster Mentor war ja Christian Putscher und die Ausbildung, die ich damals bei ihm gemacht habe, hat er gemeinsam mit Dr. Pfau gemacht und der war eben der Arzt. Und es ist mir gerade eingefallen, genau da haben wir auch schon über diese Themen gesprochen. Und vor allem, dass es einfach du hast ja vorhin auch Cortisol erwähnt, dass dadurch aktiviert wird, wenn wir wirklich morgens schon ins Licht gehen. Und Melatonin eben für Melatonin, für die Melatoninproduktion ist eben diese Dunkelheit wichtig, weil wenn du am Abend nochmals die Screens hast oder das grelle Badezimmer, dann fängt auch die Melatoninproduktion später an. Oder wenn wir einfach nachher nochmal irgendwo Licht einschalten, ist die schon wieder gestoppt.
Also oder das wenn heißt, wir auch viel reisen, ne? Gerade in Hotels und Flughäfen ist ja auch so richtig helles Licht immer überall. Mhm, ne? Auch das ist sehr hinderlich. Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
Ja, also einfach Fazit, morgens schon in die Sonne raus oder der Tageslichtwecker, auf jeden Fall Licht und abends einfach
genau.
Das Ganze.
Oder die Tageslichtlampe, auch das ist ja so ein Trend in der Biohacking-Szene, dass eben ganz viele morgens 10 Minuten in so ein Tageslichtlampe schauen, weil eben natürlich im Winter es relativ schwierig wird oder wir dann länger draußen sein müssen, um eben dieses Tageslicht zu empfangen. Und da kann man sich natürlich so eine Tageslichtlampe kaufen. Und wenn man zum Beispiel frühstückt oder Zähne putzt, dass man eben dann da ein paar Minuten reinschaut, auch das hilft. Und ich finde das ja das Schöne an diesen Hacks, das kann ja jeder zu Hause auch ausprobieren. Also ich habe es ja mal dann ausprobiert und 1-2 Tage abends das Handy mit ins Bett genommen, noch 1/2 Stunde, ne, wie man so kennt, gescrollt, YouTube geschaut. Mhm. Dann guck mal, wie deine Schlafqualität am nächsten Tag war. Also wie fühlst du dich? Und dann versuch mal, weiß nicht, um 21 Uhr überall die Lichter auszumachen, so langsam schon mal auf das Schlafen vorzubereiten und dann ohne Handy oder ohne diese hellen Lichter dann schlafen zu gehen. Und dann vergleiche einfach mal die Nächte miteinander und da relativ schnell merkt man, da ist ein Unterschied. Also ich merke ihn direkt so. Ne? Und das finde ich das Schöne an diesen Hacks, da braucht man nicht Jahre für, sondern das merkt man nach einer Woche, nach ein paar Tagen, dass sich eben da was verändert.
Ja, voll. Würde mich jetzt interessieren, also ich bin ja sehr interessiert in diesen Sachen und das heißt, ich habe ja auch ein paar so Hilfsmittelchen.
Ah ja.
Ich hatte den Oura Ring oder ich habe ihn noch, ja. Habe jetzt auch das Whoop Band und das überzeugt mich sehr. Also auch von den Insights noch mehr, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Und ich finde schon, das unterstützt auch die Verhaltensänderung. Hast du auch sowas oder sagst du, halte ich nichts davon?
Ja, also genau, also was ist meine persönliche Meinung zu all diesen Tracking-Systeme, weil es gibt ja die wirklich viel. Ich finde, für eine kurze Zeit sind die immens wichtig, weil man eben ein Gefühl dafür bekommt und viele Menschen brauchen schwarz auf weiß Zahlen. Ne? Die einen Menschen sind emotional, die anderen Menschen sind sehr nach Daten und nach Zahlen und manche Menschen verändern eben nur, wenn sie eben auf der Uhr oder auf dem Ring dann sehen, meine Schlafzeit war wirklich nicht gut, so, ne? Ich hatte irgendwie nur 20 Minuten Tiefschlafphase, ich muss jetzt was verändern. Ich glaube auch, was das Thema Essen angeht, für eine Woche, für 2 Wochen mal das zu tracken, zu wissen, wie viele Kalorien hat eigentlich ein Croissant, wie viele Kalorien hat eigentlich mein Frühstück, mein Abendessen, da so ein kleines Bewusstsein zu bekommen, finde ich immens wichtig. Aber, und jetzt kommt es so ein bisschen, ich halte halt, und da bin ich auch ehrlich, ich halte nichts davon, über Jahre diesen Tracking dann auch zu nutzen. Weil was die Gefahr ist, und ich habe es bei im Umkreis, da sage ich mal das Beispiel von meiner Friseurin, weil es wirklich, sie hat es mir so erzählt, sie ist nicht mehr aktuell meine Friseurin, weil sie schwanger geworden ist und jetzt einen anderen Beruf nachgeht, deswegen kann ich es auch anonym so sagen, aber sie ist mit ihrem Partner zusammen und der Partner benutzt auch so einen Ring oder eine Uhr, ich weiß gar nicht mehr genau, was er benutzt hat, ich meine, er hat einen Ring benutzt und sie hat dann am nächsten Tag immer ihn gefragt, und wie hast du geschlafen? Und dann hat er immer gesagt, warte, ich muss kurz auf meine Zahlen schauen, ja. Und hat dann gesagt, ich habe gut geschlafen oder ich habe schlecht geschlafen, je nachdem, wie die Zahlen oder die Daten waren. Und das finde ich halt total gefährlich, dass wir dieses Bewusstsein für unseren Körper verlieren, dass wir selbst nicht mehr fühlen können, habe ich jetzt gut geschlafen oder habe ich nicht so gut geschlafen? Oder wie fühle ich mich gerade? Also ja, tracken finde ich gut, um ein Bewusstsein zu bekommen, aber uns davon dann abhängig zu machen und dann nicht mehr auf eine Frage antworten zu können, hast du gut geschlafen oder nicht, und dann zu sagen, ich muss erst in die Daten schauen, ob ich gut geschlafen habe, das finde ich eben gefährlich, weil wir eben so das Bewusstsein für den Körper verlieren. Oder wenn wir auch so einen Blutzucker, so ein Tracking, diesen Blutzuckerspiegel quasi, ne, was man an den Armen dran macht, so ein Sensor, das jetzt über ein Jahr, über 2 Jahre, das immer wieder zu machen und immer genau nach dem Essen zu schauen, habe ich jetzt einen stabilen Blutzuckerspiegel, ist er hochgegangen, ist er runtergegangen, finde ich total gefährlich. Für 2 Wochen, 3 Wochen das mal auszuprobieren, um mal zu schauen, wie reagiert eigentlich mein Blutzuckerspiegel auf Kartoffeln, auf Reis, auf Gummibärchen, auf Schokolade, was ist eher förderlich, was ist eher nicht so förderlich, völlig fein. Und sagen ja auch die Hersteller und die Experten, mit denen spreche ich ja allen, und die sagen mir auch immer, die sind eher ein Freund davon, das mal auszuprobieren, dann mal vielleicht nach einem Jahr, nach 2 Jahren nochmal aufzufrischen, aber so diese Langzeitnutzung, da bin ich ganz ehrlich, ich finde so, da verlieren wir irgendwie den Bezug zu unserem Körper und das Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt so geht, wie lange du das schon nutzt, aber das sehe ich als Gefahr. Und deswegen würde ich mich immer freuen, wenn dann Menschen nach einer gewissen Zeit das Tracken wieder dann auch sein lassen, weil es dann auch so eine Art Zwang irgendwann wird. Also das ist dann nicht diese Selbstentscheidung, sondern das ist dann so, ah, die Uhr gibt jetzt vor, ich muss jetzt das essen oder ich muss jetzt das machen. Und das finde ich dann so ein bisschen schwierig.
Genau. Ich bin voll bei dir. Ich finde auch, es ist super zum Bewusstsein schaffen. Aber die Frage ist immer, kontrolliert das Ding dann mich oder ich das Wearable? Aber halt so finde ich es halt so spannend, weil du gesagt hast, Alkohol. Mhm. Wenn du nämlich dann mal siehst, wenn du ein, zwei Gläser Alkohol getrunken hast, wo sich der Mensch vielleicht auch denkt, ah, das waren ja nur ein, zwei Gläser, ja. Aber wenn du dann siehst, wow, wie wirkt sich das auf meinen Ruhepuls aus? Oder du dann siehst, hey, ich hatte tatsächlich überhaupt keine Tiefschlafphasen. Es ist einfach spannend, den Körper kennenzulernen. Aber dann einfach, wenn du dann nicht mehr gesellschaftstauglich bist, weil du immer nur alles trackst und ich kann jetzt da, keine Ahnung, gar nicht mehr irgendwo zur Familienfeier gehen, weil das passt jetzt nicht in meinen Ernährungsplan. Das ist dann, ich finde, es soll, wir sprechen ja über Arbeitslust, über Lebenslust und es soll nicht in einen Frust ausarten.
Und wir sind ja die Rebellen und wir versuchen ja immer so irgendwie so einen Mittelweg. Und wer ja die Netflix-Doku auch gesehen hat, hier Never to Die, wo es ja um Longevity geht. Und da sieht man ja auch, er hat so einen klaren Plan. Ne? Er geht immer um Brian Johnson. Ne? Er geht immer zur gleichen Zeit ins Bett. Er isst jeden Tag das Gleiche. Und wenn man sich so diese Reportage anschaut, dann denkt man sich so, er macht das ja alles, um länger zu leben. Aber die Frage ist ja, was ist seine Lebensqualität aktuell, wenn man nach diesen Regeln geht? Weil ich finde, hier und da dürfen auch Kompromisse sein. Zum Beispiel, ich versuche auch immer früh ins Bett zu gehen, weil ich eben weiß, was es für Auswirkungen hat, wenn ich erst irgendwie um 1 Uhr, 2 Uhr ins Bett gehe und am nächsten Tag um 6 Uhr wieder aufstehen muss. Aber natürlich kann es mal sein, dass ich jetzt irgendwie einen Geburtstag von einem Freund oder von einer Freundin feiern möchte und dann ja nicht um 10 Uhr nach Hause gehen möchte. Also, dass man sich eben diese Möglichkeiten, die raubt man sich ja dann, wenn man nach diesem Plan dann auch lebt und arbeitet. Und ich glaube, das macht eben diese Arbeitslust und die Lebenslust eben aus, dass man die Basics verstanden hat. Und dann, ne, ich glaube, das ist ja im Coaching ja immer so diese 80-20-Regel, das eben einfach beherzigt. So, ne? Und dann einfach eben weiß, du, ich habe heute eben viel Alkohol getrunken, das eben zu verstehen und dann auch zu sagen, da geht's mir halt morgen mal nicht so gut. Ich habe jetzt mal nicht so gut geschlafen. Und das dann aber auch zu akzeptieren und nicht dann zu verteufeln und zu sagen, Mist, jetzt habe ich wieder schlecht geschlafen. So, weil das erzeugt ja auch wieder Stress. Ne? Also das erlebe ich ja auch von ganz vielen Menschen, dass dieses nach dem Gesundheitsdogma zu leben, dass das bei manchen Menschen eben auch Stress erzeugt, weil man dann so, ich muss noch mal Sport machen, ich muss noch das machen. Und da, jetzt war ich ja eine Woche im Urlaub und da konnte ich natürlich den Sport nicht so machen, wie wenn ich hier zu Hause bin mit meinen Gewichten und alles. Und dann sucht man sich eben einen anderen Sport aus. Jetzt habe ich da eben jeden Morgen am Pool so ein kleines HIIT-Training gemacht so und war dann trotzdem irgendwie munter und fit in den Tag gestartet, auch wenn ich weiß, es war jetzt nicht das klassische Krafttraining, was ich jetzt hier in Deutschland machen würde. So, ne? Aber das dann eben nicht zu verteufeln und sich nicht schlecht zu fühlen. Genau.
Definitiv ganz wichtig. Ich möchte jetzt nochmal zu einem Thema kommen, wo ich merke, wenn ich in Unternehmen bin, dass das gerade ein sehr, sehr großes Thema ist, das Thema Selbstverantwortung. Mhm. Ich weiß ja, du schaust aus vielen Blickwinkeln drauf. Wie können wir die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden fördern und stärken? Weil das begegnet mir ganz oft auch von Führungskräften, dass ich höre, wir wünschen uns mehr Selbstverantwortung der Mitarbeitenden. Mhm. Also was können Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Führungskräfte, aber auch das Unternehmen tun?
Das ist immer eine ganz große Frage. Ich glaube, was erstmal hilft, ist, wenn natürlich viele Menschen jahrelang nicht danach gelebt haben und auch nicht gearbeitet haben, dass wir nicht von heute auf morgen das dann von Menschen erwarten können, dass sie dann eben Selbstverantwortung übernehmen, sondern dass das ja dann auch wieder ein Lernprozess ist und der dann über mehrere Monate, mehrere Jahre dann geht. Und natürlich muss man auch wissen, es gibt eben die Normalverteilung, dass es natürlich viele Menschen auch gibt, die gar keine Selbstverantwortung tragen möchten. Also die sind völlig zufrieden, Entscheidungen vorgelebt zu bekommen, danach dann auch zu arbeiten. Die wollen gar nicht diese Selbstverantwortung. Das heißt, was ich glaube, was es in erster Linie braucht, ist natürlich erstmal ein offenes und ehrliches Gespräch mit den Mitarbeitenden, um zu schauen, wie will er denn eigentlich arbeiten? Also Führungskräfte denken immer auf, dass die immer alles wissen müssen, dass die dann irgendwie die ganzen Gedanken von den Mitarbeitenden schon lesen müssen und wissen müssen, wie sie geführt werden wollen, sondern ich glaube, dass es manchmal auch hilft, einfach sich zusammen hinzusetzen und mal zu fragen, so was brauchst du eigentlich, damit du wieder motiviert oder mehr Lust hier auf der Arbeit hast? Also mal ein bisschen mal raushören, was fehlt es denn? Weil bei den einen Menschen fehlt es vielleicht einfach nur an Wertschätzung sozusagen. So, die fühlen sich eben nicht gesehen, die fühlen sich nicht gehört und deswegen wollen die auch gar keine Selbstverantwortung übernehmen. Was aber der größte Faktor, glaube ich, ist, warum ja viele Menschen nicht Selbstverantwortung übernehmen wollen oder in diese Entscheidung gehen wollen, ist eben ja die Angst, Fehler machen zu können, weil sie eben im Unternehmen sehen, wenn jemand Fehler macht, wird er direkt bestraft oder wird direkt sanktioniert oder bekommt andere negative Konsequenzen. Und ich glaube, das Stichwort psychologische Sicherheit ist ja ein momentan ganz großes Buzzword, was immer mehr benutzt wird. Aber was eben darüber entscheidend ist, dass natürlich Mitarbeitenden dann auch in diese Verantwortung gehen wollen, wenn sie wissen, ich kann jetzt einen Fehler machen, ich kann ein Risiko eingehen, ohne dafür bestraft zu werden. Ne? Das heißt, das, glaube ich, hilft total, erstmal ein Umfeld aufzubauen, wo sich Menschen überhaupt sicher genug fühlen, weil ich kann einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin nicht Verantwortung übergeben, wenn die sich nicht sicher fühlt. Dann wird die immer erstmal nachfragen und immer den sicheren Weg gehen, anstatt einfach mal irgendwo auch mal ein Risiko zu gehen und mal anders zu entscheiden. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, für diese Selbstverantwortung ist halt, regelmäßige Feedback zu geben. Ne? Also es gibt es gibt unterschiedliche Befragungen und Studien, wo nach Feedbacks untersucht worden ist. Und im Buch hatte ich da ja auch eine weltweite Studie sogar oder eine Statistik angezeigt, dass eben in vielen Unternehmen es nicht gang und gäbe ist, monatliches Feedback zu geben, sondern da war es halt Usus einmal im Jahr. Jedes zweite Unternehmen gibt einmal im Jahr Feedback den Mitarbeitenden. Und das finde ich, glaube ich, ganz, ganz schwierig, sondern den Mitarbeitenden immer wieder Feedback zu geben, bin ich auf dem richtigen Weg? Arbeite ich richtig? Was kann ich verbessern? Wo habe ich vielleicht auch mal Fehler gemacht? Wo kann ich mich verbessern? Also da nah am Mitarbeiter, nah an der Mitarbeiterin zu sein, weil oftmals haben dann die Führungskräfte keine Zeit dafür oder geben viel zu spät Feedbacks. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da relativ regelmäßig den Mitarbeitenden Feedback gibt. Was erwartet man von denen und die dann dabei zu begleiten? Aber ich muss auch die Führungskräfte so ein bisschen in den Schutz nehmen, weil oft immer auf die so ein bisschen gehauen wird und immer gesagt wird, die müssen besser führen und die nehmen sich gar keine Zeit für die Mitarbeitenden. Ich glaube, aktuell wird so viel von Führungskräften erwartet, was die gar nicht abdecken können. So, das müssen wir auch einmal festhalten, weil viele Führungskräfte sind leider auch in einer Position, wo sie wirklich effektiv gar keine Zeit für ihr Team haben, weil die noch so sehr operativ drinstecken oder es Personalengpässe gibt. Das heißt, die müssen von Mitarbeitenden Arbeit übernehmen, weil nicht nachbesetzt wird oder werden kann. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen behutsamer mit Führungskräften umgehen und denen auch natürlich Rahmenbedingungen zu geben, wo sie überhaupt richtig führen können. Weil auch ganz viele Führungskräfte ja gar nicht gelernt haben, was heißt eigentlich Führung. Ja, also ganz viele Führungskräfte kommen wirklich in die Führung oder in eine Führungsposition und bekommen von Anfang an gar keine Trainings, wie sie jetzt richtig führen, sondern es wird dann einfach von denen erwartet. Und wir dürfen eben nicht erwarten, dass Führung einfach jeder kann, sondern auch das ist ja eine Fähigkeit, die wir lernen müssen. Und da hoffe ich oder wünsche ich mir von vielen Unternehmen, dass man da viel mehr die Führungskräfte an die Hand nimmt, also gerade die zum ersten Mal Führungskraft wären und die so ein bisschen auch zu begleiten. Weil ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz da, weil das Buch, du wirst mir recht geben, da sind so viele Zahlen drin, deswegen habe ich jetzt gerade die Zahlen nicht da. Aber genau, es sind irgendwie, glaube ich, über 30 Seiten Literaturverzeichnis. Aber die Studien haben gezeigt, dass ich meine, es war fast über jeder Zweite, dass die eben keine Trainings zu Anfang ihrer Führungsposition bekommen, sondern erst 6 Monate danach oder so. Und das, glaube ich, muss sich eben ändern, dass wir eben auch Führungskräfte an die Hand nehmen und die führen. Und dann, glaube ich, haben wir auch die richtigen Menschen dann dort, die dann auch Menschen befähigen können, in diese Selbstverantwortung zu gehen. Aber ja, regelmäßige Feedbacks geben, psychologische Sicherheit aufbauen im Team, dass diese Menschen dann auch gestärkt sind und sagen, ja, ich kann jetzt hier Verantwortung nehmen und eben auch zuhören, was eigentlich die Mitarbeitenden brauchen, was sie sich wünschen und darauf dann so ein bisschen Rücksicht zu nehmen.
Ja, und dieselbe Beobachtung mache ich auch bei Führungskräften, dass die einfach gerade so viele Anforderungen haben und sich genau aus dem Grund ja auch die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden wünschen. Und aber das, was ich auch raushöre bei dir, ist wirklich Kommunikation und Reflexion auch. Ich könnte mit dir noch ewig weiterreden, weil ich wollte jetzt eigentlich schon in Richtung Finale gehen, aber du hast mir noch ein Stichwort gegeben, weil du auch gesagt hast, viele Führungskräfte bekommen ja auch gar nicht so diese Schulung, um auch ein Leader zu sein. Und du hast eines auch in deinem Buch erwähnt, dass es oft so ein Thema ist zwischen die Führungs- oder der nächste logische Karriereschritt ist dann oft in eine Führungsrolle zu gehen und dass aber nicht alle jetzt so happy sind in der Führungsrolle. Und du hast da angesprochen, diesen Status von Führungskraft, aber auch Expertenstatus. Fand ich mega spannend. Kannst du uns hier noch ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, sehr gerne. Also in der Theorie sagen das viele Unternehmen, dass sie sowas schon anbieten, aber die Recherche und auch die Fragen oder die Gespräche mit den Unternehmen haben eben gezeigt, dass ganz wenige Unternehmen es wirklich auch in der Praxis umsetzen. Also die Idee ist ja einfach da, dass man sagt, okay, auf der einen Seite brauchen wir Führungskräfte, die eben Teams führen, die sie anleiten, die eben auch coachen und eben für das Team da sind und einstehen. Aber wir brauchen natürlich auch ganz viele Experten und Expertinnen, die eben im Fach super sind, die sich inhaltlich auskennen, die sich tief in der Materie auskennen, sodass sie dann der Führungskraft oder anderen eben dann die Informationen, die Daten geben können, dass dann eine Entscheidung getroffen werden kann. Und was in Unternehmen oft der Fall ist, dass man, wenn man sich weiterentwickeln möchte, wenn man mehr Geld verdienen möchte, wenn man im Unternehmen weiter vorankommen möchte, dass das eben nur über die Führungskräftelaufbahn eben funktioniert. Und das ist, glaube ich, das große Ziel von Unternehmen, dass man sagt, hey, du musst bei uns keine Führungskraft werden, um mehr Geld zu verdienen, um mehr Status zu bekommen und, sondern du kannst auch einfach ein Experte, eine Expertin werden in deinem Fach. Das heißt, dass man auf der einen Seite eine Führungskräftelaufbahn ermöglicht, auf der anderen Seite aber auch eine Expertenlaufbahn ermöglicht. Dass so am Ende der Experte, ich sage jetzt mal Thema KI, so, ne, dass eben der Experte für KI genauso viel Geld verdient wie eine Führungskraft, genauso viel Status auch im Unternehmen hat und eben nicht belächelt wird nach dem Motto, du bist ja nur der KI-Experte oder die Expertin. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil nicht alle Menschen eben führen können und auch führen wollen, weil führen bedeutet eben, für Menschen da zu sein, sich für Menschen zu interessieren, Fragen zu stellen, zuzuhören, zu coachen. Das ist eine ganz andere Erwartungshaltung, als ein Experte zu sein, der sich eben in einem Thema ganz gut auskennt, der alles recherchieren kann, der eben operativ sehr stark ist. Und da, glaube ich, müssen wir noch viel mehr in der Praxis das umsetzen können, dass eben den Mitarbeitenden beides angeboten wird, sodass wir dann die richtigen Menschen in der Führungskräftelaufbahn haben. Weil eben Führungskraft heißt eben auch, immer erreichbar zu sein, viel Stress zu haben, und dafür ist eben nicht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin geschafft. Und SAP war ein Unternehmen, was ich im Buch aufgeführt habe, die das damals schon umgesetzt haben, also wo wirklich die Mitarbeitenden auch die Expertenlaufbahn einschlagen konnten und genauso viel Geld verdient haben wie die Führungskräfte. Aber andere Unternehmen sagen das immer, aber in der Praxis sieht es dann doch wieder anders aus. Und deswegen meinte ich eben ja ganz am Anfang auch, auf der einen Seite braucht es diese Veränderung beim Individuum, aber wenn wir eben nicht das System dafür schaffen, wenn wir nicht Rahmenbedingungen schaffen, dass das auch alles umgesetzt werden kann in der Praxis, dann müssen wir uns nicht wundern, dass eben jetzt ganz viele Menschen eben mehr Frust als Lust auf der Arbeit erleben. Und deswegen, glaube ich, können sich da einige Arbeitgeber von anderen Unternehmen mal ein bisschen was abschauen, was eben diesen Expertenstatus und diesen Führungskräftelaufbahn, was das angeht. Genau.
Somit gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, die wir drehen können auf unterschiedlichen Ebenen, dass es zu mehr Arbeitslust führt. Ich kann euch auf jeden Fall das Buch von Jonas von Herzen empfehlen, weil es wirklich ja, für jedermann, für jede Frau ist, aus meiner Sicht. Jonas, zum Abschluss, wie sieht für dich idealerweise die Zukunft der Arbeit aus? Also was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir vieles wünschen. Ich glaube, das Erste, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir die Diskussionen richtig und die Gespräche richtig führen, weil ich oft noch das Gefühl habe, gerade in der LinkedIn-Bubble, dass da manchmal Themen diskutiert werden, die gar nicht faktisch unterlegt sind. Also was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir, wenn wir über Remote-Arbeit sprechen, wenn wir über Arbeitslos sprechen, wenn wir über Führung sprechen, dass wir mehr Studien, mehr die Psychologie hinzuziehen, um wirklich faktenbasiert zu arbeiten, weil ganz viele eben diese Daten und Fakten völlig ignorieren und nach ihrem Bauchgefühl gehen. Und das finde ich total furchtbar. Also das würde ich mir total wünschen. Und ich schneide gerade im Hintergrund oder wir bearbeiten gerade bei uns in unserem Podcast eine Podcast-Folge mit Microsoft, weil wir dort mit dem HR-Leiter gesprochen haben. Und Microsoft ist so ein totaler Pionier, was eben Thema Empathie im Arbeitskontext angeht, was eben auch psychologische Sicherheit und andere Themen angeht. Und was mir da jetzt gerade so im Kopf ist, und das würde ich mir eben wünschen, weil die haben so diesen Slogan, work it for me. Also die versuchen eben, also als Unternehmen, und das würde ich mir wünschen, dass Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen und Mitarbeitende dann das eben für sich umsetzen können. Weil so starre Regeln, was momentan die Arbeitswelt versucht irgendwie umzusetzen, das wird nicht mehr funktionieren, weil das eine Team eben ganz anders arbeitet als das andere Team. Also wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Ich glaube, dass Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können und dass dann Führungskräfte und die Teams das dann jeweils für sich dann umsetzen. Also diese starren Vorgaben, wie viele Tage sollen wir jetzt im Büro arbeiten, wie viele Tage von zu Hause aus und so, dass wir das mal alles beiseite legen und einfach das Team und die Mitarbeiter und die Führungskräfte selbst entscheiden lassen, was passt für deren Arbeitswelt. Und das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, diese Individualität und das auf sich zu übersetzen. Was ich mir auch wünschen würde, wäre, dass wir, glaube ich, in der Arbeitswelt mehr wertschätzen. Weil ich habe so das Gefühl, dass wir oft die Arbeit und die Leistung von Menschen gar nicht so sehr sehen und dass wir gar nicht so sehr auch Menschen loben dafür, was sie manchmal tun und Sachen machen, die sie eigentlich gar nicht machen müssen, weil es gar nicht zum Jobprofil dazugehören. Also ich glaube, dass wir da einfach ein bisschen mehr offener und interessierter in der Arbeitswelt umgehen können und dass wir auch versuchen, diese Verbundenheit wieder zu stärken. Weil momentan ist ja so, dass in Deutschland sich jeder Vierte einsam fühlt. In Amerika ist es jeder Zweite schon. Und ich habe die Angst und die Befürchtung, dass das noch schlimmer wird durch die Digitalisierung, durch die Social-Media-Apps, durch Remote-Arbeit und. Und da würde ich mir, glaube ich, wieder wünschen, dass wir da wieder ein bisschen menschlicher zueinander kommen und dass wir uns verbundener wieder fühlen, indem wir wieder echte Gespräche führen, echt interessiert sind, Fragen stellen, zuhören, Interesse zeigen und eben wertschätzen. Das würde mir, glaube ich, sehr gut tun in der Arbeitswelt, weil das momentan ein bisschen zu kurz kommt.
Yes, darum heißt auch dein Untertitel gemeinsam zu mehr Wertschätzung, Verbundenheit und Produktivität. Lieber Jonas, zum Abschluss zwei Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Zwei persönliche Fragen, ganz spontan. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
Der beste Rat? Auf den Beruf oder auf privat? Oder ist es völlig egal?
Egal, das, was dir jetzt kommt.
Der beste Rat. Ich glaube, also ich habe immer in meinem Kopf so eine Metapher gehabt und die hat mir sehr geholfen. Und zwar diese. Für mich war es immer wichtig, nicht mit 60 Jahren oder 65 Jahren auf dem Schaukelstuhl zu sitzen, auf der Veranda und zu denken, hätte ich damals die Selbstständigkeit gemacht, hätte ich damals die Frau im Zug angesprochen, als Beispiel so. Ne? Und das leitet mich immer so ein bisschen mehr durchs Leben, dieses, dass ich nicht mit 60, 65 Jahren da sitze und denke, hättest du doch damals das und das gemacht. Ich glaube, das hat mir total geholfen in der letzten Zeit, dann auch mutige Entscheidungen zu treffen oder einfach mal was auszuprobieren. Also diesen im Kopf immer zu haben, auf der Veranda zu sitzen mit 65 Jahren und zu sagen, ja, man hätte sich anders entscheiden können, aber es ist schon alles gut, so wie es gekommen ist und nicht so dieses, was wäre, wenn. So, ich glaube, das ist das versuche ich zu vermeiden. Genau. Das war, glaube ich, ein ganz guter Rat oder Tipp. Genau.
Und was ist der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
Der schlechteste Rat? Ich stelle ja meinen Gästen auch immer so spontane Fragen. Jetzt merke ich mal selbst, wie das so ist, wenn man so spontan dann überlegen muss. Der schlechteste Rat, den ich bekommen habe.
Oder was ist ein No-Go für dich?
Ich glaube, der schlechteste Rat vielleicht war es, ne, dass du allen irgendwie gefallen musst und dich immer wieder anzupassen. So, ich glaube, das ist, was ich momentan auch versuche abzulegen, weil ich in der Vergangenheit immer versucht habe, irgendwie allen gerecht zu werden, bei allen irgendwie sympathisch zu sein. Und das, glaube ich, habe ich jetzt so ein bisschen auch selbst lernen müssen, dass man das gar nicht schafft. Gerade natürlich auch durch so Podcast-Folgen. Die einen finden das dann nicht gut, die anderen finden es mega, dass man da dann irgendwie so sein eigenes Ding macht. Also ich glaube, der schlechteste Rat wäre so dieses, weil früher, ich weiß nicht, wie es dir ging, früher war so Anpassungsfähigkeit so richtig eine Stärke, sich so allen möglichen Menschen und Rahmenbedingungen irgendwie so anzupassen. Und jetzt mit der Zeit denke ich mir so, natürlich müssen wir uns hier und da anpassen, weil wir gewisse Rollen und gewisse Rollen im System ja auch einnehmen. Aber ich glaube, so ein bisschen bei sich selbst zu sein und nicht immer alles so zu machen, dass anderen es gut geht. Also ich habe oft meine Bedürfnisse zurückgestellt, um mich eben anzupassen. Und ich glaube, das würde ich jetzt nicht mehr so machen. Ich glaube, das wäre also der schlechteste Rat.
Ja. Also kann ich nur bestätigen.
Kannst du da mitgehen?
Weil, ja. Und weil du gesagt hast, wie es mir so geht, da ist mir jetzt nur kurz noch eingefallen, gerade als ich angefangen habe, in Unternehmen zu gehen, habe ich, also das wurde mir im Nachhinein halt sehr bewusst, habe ich am Anfang wirklich sehr danach gelebt, reinzupassen, mich anzupassen, wie machen das die anderen und was muss ich tun? Ja, wie passe ich da rein? Und irgendwann habe ich erkannt, nein, ich muss es ganz anders denken, nämlich was habe ich zu geben? Was brauchen sie? Und was ist meine Einzigartigkeit? Was habe ich zu geben mit meinem Weg, mit meinem Blick auf die Menschen, mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen? Weil ich habe dann irgendwann gehört, hey, wir holen dich, weil wir wollen einen Bruch im System oder wir wollen einen frischen Wind. Und ich habe das dann öfters gehört, so Ausdrücke, und mir wurde dann bewusst, das ist ja gerade die Superpower, das ist ja gerade das, was die wollen von mir, diese Andersartigkeit und nicht dieses, ich passe mich an und wie machen es die anderen.
Mhm.
Ja, also das ist und auch eine persönliche Freiheit, die dann zum einen natürlich tanzt du mal aus der Reihe, was auch die Gefahr läuft, dass nicht jeder dich toll findet. Auf der anderen Seite sprichst du aber dann genau die richtigen Menschen an.
Mhm. Ja.
Und genau. Du kannst der perfekteste Pfirsich sein. Und es wird immer noch Menschen geben, die keinen Pfirsich mögen. Diesen Spruch habe ich irgendwann gehört und habe mir gedacht, stimmt. Also, dass jeder alles toll findet, wird nie passieren.
Genau, und was mir damals auch mit, also jetzt neuerdings gesagt worden, mit perfekten Menschen wollen wir uns eh nicht verbinden. Wir wollen uns eher mit den unperfekten Menschen verbinden, die Kanten haben, die nicht eben perfekt sprechen und sich perfekt verhalten, sondern deswegen können wir, glaube ich, diese Perfektion auch hier und da mal ablegen. Genau.
Was ja genau zu Detox Rebels passt, oder?
Genau, das stimmt. Also da so ein bisschen rebellisch zu sein und im Hintergrund wird gerade viel getan, was diesen Brandname angeht, weil man sich ja einfach weiterentwickelt und genau, aber das ist so, was wir versuchen mit Detox Rebels, so dieses sich selbst irgendwie zu finden, selbst zu schauen, wie kann man den Alltag so gestalten, dass man eben selbst bei 100% Energie ist und bei voller Leistungsfähigkeit. Genau, das ist so, was wir versuchen umzusetzen.
Yes, vielen, vielen Dank für dieses sehr wertvolle Gespräch, Jonas. Also ich glaube, diese Podcast-Folge ist definitiv mehrfach hörenswert. Ich verlinke alles in den Shownotes. Holt euch das Buch und hört den Podcast. Vielen Dank, Jonas, und ich wünsche dir noch viel Erfolg.
Danke dir, Juliane, für die Einladung und dir jetzt einen schönen Urlaub auf jeden Fall.
Dankeschön. Alles Liebe, ciao.
Ciao.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.